Heute ist Mittwoch, der 4. Februar. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir schauen uns heute die neuen Entwicklungen im Fall Jeffrey Epstein an und warum Bill und Hillary Clinton nun doch dazu aussagen. Dann geht's weiter mit den Bodycams, die jetzt jeder Beamte der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis tragen soll. Ja, was das mit einem politischen Sieg für die Demokratische Partei zu tun hat. Dann geht's noch nach Frankreich und der Frage, ob die Regierung die zwei Misstrauensanträge überstanden hat. Ja, und dann die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, vielleicht bemerkt ihr heute, dass etwas anders ist. Eventuell ist der Ton heute ein bisschen anders als sonst, denn ich nehme mit einem anderen Mikrofon auf, weil ich nicht zu Hause bin. Manchmal merkt man das und ja, ich weiß, das könnte zu Irritationen führen. Am Freitag sind wir aber wie gewohnt da. Ich bin heute in Berlin und hier ist die Qualität des Mikros vielleicht anders als zu Hause. Also kleiner Disclaimer dafür und jetzt fangen wir an. Wir beginnen mit dem Fall Jeffrey Epstein. Das US-Justizministerium hat letzten Freitag eine enorme Menge an neuen Dokumenten veröffentlicht. Es handelt sich dabei um mehr als 3 Millionen Seiten an Ermittlungsakten. Ja, und in diesem Material befinden sich zudem über 2000 Videos und etwa 180.000 Fotos. Jeffrey Epstein hatte über viele Jahre einen Ring für sexuellen Missbrauch betrieben. Und viele junge Frauen und auch Minderjährige wurden Opfer seiner Taten. 2019 hat er sich in einer New Yorker Gefängniszelle umgebracht. Ja, und in den neu veröffentlichten Akten tauchen die Namen vieler prominenter Persönlichkeiten auf. Dazu gehören Präsident Trump, Elon Musk und Bill Gates. Aber auch der frühere Präsident Bill Clinton wird in den Unterlagen häufig erwähnt. Wir haben ja schon ein bisschen am Montag darüber gesprochen. Ja, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen mehr da rein, was da wirklich steht. In den 1990er Jahren und zu Beginn der 2000er Jahre war Epstein und Bill Clinton, da waren die befreundet. Und ein persönliches Fehlverhalten konnte Clinton bisher jedoch nicht nachgewiesen werden. Ja, lange Zeit haben sich Bill und Hillary Clinton geweigert, vor dem Kongress auszusagen. Sie bezeichneten die Vorladungen als rechtlich unwirksam. Dazu kritisieren sie auch James Comer. Der ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats für die RepublikanerInnen und laut den Clintons soll er das Verfahren aus politisch motivierten Gründen führen. Bill und Hillary behaupten allerdings bereits, alle wichtigen Informationen freiwillig gegeben zu haben. Jetzt haben beide allerdings angekündigt, sich den Fragen des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus stellen zu wollen. Der Schritt ist nicht so wirklich freiwillig, kann man sagen, denn die Clintons droht jetzt eine Anklage wegen Missachtung des Kongresses. Die hängt wieder mit James Comer zusammen. Der hat nach der Verweigerung der Clintons zu Aussagen mit Jeffrey Epstein begonnen, ein Verfahren wegen Missachtung des Kongresses einzuleiten. Ja, und in dieser Woche hätte das Parlament über eine Bestrafung abgestimmt und bei einer Verurteilung hätten hohe Geldstrafen oder sogar Gefängnis gedroht. Ja, und durch ihre jetzige Bereitschaft zur Aussage wollen sie dieses Verfahren abwenden. Die Veröffentlichung der Akten hat aber noch weitere personelle Folgen. In Großbritannien ist der Politiker Peter Mandelson aus der Labour-Partei ausgetreten. Er war früherer britischer Botschafter in den USA und Wirtschaftsminister und laut den Akten soll er hohe Geldsummen von Epstein angenommen haben. Und außerdem gibt es auch Vorwürfe über die Weitergabe sensibler Informationen. Mandelson bestreitet das und kann sich nicht an Zahlungen erinnern. Und auch in Norwegen gibt es Konsequenzen. Das dortige Außenministerium hat die Botschafterin Mona Juul suspendiert. Grund dafür ist das Testament von Jeffrey Epstein. Darin werden die beiden Kinder von Juul als Erben genannt. Es geht dabei um eine Summe von 8,5 Millionen Euro. Die Diplomatin, die hat angegeben, vereinzelt Kontakt zu Epstein zu haben. Und das Ministerium möchte nun die genauen Hintergründe dieser ominösen Verbindung klären. Ihr merkt es, es kommen immer mehr Personen aus diesen Akten hervor und vielleicht ein bisschen hervorgekrochen. Wir werden also noch länger darüber reden und vor allem werden wir auch darüber reden, was das Ganze denn auch mit Trump zu tun hat. Konsequenzen wurden auch nach den tödlichen Einsätzen durch Beamtinnen der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis gezogen. Die Vorfälle lösten landesweit große Proteste gegen die Behörde aus. Die Menschen kritisierten das oft gewaltsame Vorgehen bei Razzien gegen EinwanderInnen. Ab sofort bekommen alle Bundesbeamtinnen, die in Minneapolis im Einsatz sind, Bodycams, also Körperkameras. Und das gilt dann vor allem für die MitarbeiterInnen der Einwanderungsbehörde ICE. Heimatschutzministerin Kristi Noem gab diese Entscheidung auf der Plattform X bekannt und Ziel ist es, dass die Einsätze transparenter und nachvollziehbar dadurch werden sollen. Und hinter der Einführung steckt auch ein harter politischer Machtkampf. Die Demokratinnen hatten im Parlament ein wichtiges Haushaltspaket blockiert Ja, und dieses Paket enthielt eben auch Gelder für das Heimatschutzministerium. Ja, und durch diese Blockade fehlte dann die Anschlussfinanzierung. Es kam zum sogenannten Shutdown und das bedeutet sowas wie einen teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte. Und Präsident Trump, der wollte das schnell wieder beenden. Und gleich nach seinem Amtsantritt hatte er eine frühere Bodycam-Regelung von Joe Biden gekippt. Und jetzt hat er das wieder aufleben lassen, sozusagen. Er ist eingegangen auf die Forderung der Demokraten. Trump hat dazu erklärt, dass Kameras gut für die Strafverfolgung seien. Sie würden verhindern, dass Unwahrheiten über Einsätze verbreitet werden. Tja, warum er sie dann mal gekippt hat, das können wir an dieser Stelle ja offen lassen. Die Bodycam-Pflicht soll in Minneapolis sofort starten. Das Heimatschutzministerium plant, das Programm später auf das ganze Land auszuweiten. Voraussetzung dafür ist allerdings die Sicherung der notwendigen Finanzmittel. Neben den Kameras fordern die DemokratInnen noch weitere Reformen. Dazu gehören ein Maskenverbot für BeamtInnen und ein Ende von verdeckten Patrouillen. In Frankreich hat der Streit um das Haushalt jetzt ein Ende. Zuvor musste die Minderheitsregierung 2 Misstrauensvoten überstehen. Ja, das linke Lager und die rechtsnationale Partei Rassemblement National hatten die Abstimmung beantragt. Für eine Mehrheit wären jeweils 289 Stimmen notwendig gewesen. Der Antrag der Linken erhielt jedoch nur 260 Stimmen. Die Rechtsnationalen kamen auf 135 UnterstützerInnen. Damit bleibt Premierminister Le Cornu im Amt und die politische Krise ist vorerst abgewendet. Der Weg zur Verabschiedung des Haushalts, der war allerdings umstritten. Le Cornu nutzte den Sonderartikel 49.3 der französischen Verfassung. Dieser Artikel erlaubt es der Regierung, ein Gesetz ohne Endabstimmung durch das Parlament zu bringen. Eigentlich wollte der Premierminister auf das Mittel verzichten. Da es aber keinen Kompromiss gab und auch keiner gefunden wurde, sah er die Verwendung als letzte Möglichkeit, den Haushalt dann doch noch irgendwie durchzubringen. Die Opposition kritisiert dieses Vorgehen als undemokratisch. Ja, und ein wichtiges Ziel des neuen Haushalts ist jetzt eben die Senkung der Schulden. Und das Staatsdefizit soll von 5,4% auf unter 5% des Bruttoinlandsprodukts fallen. Damit liegt Frankreich aber immer noch über der EU-Vorgabe von 3%. Ja, deshalb läuft derzeit auch ein EU-Defizitverfahren gegen das Land. Die Regierung rechnet damit, dass die gesamten Staatsschulden im laufenden Jahr weiter ansteigen werden. Und trotz der Schuldenprobleme gibt es auch Erhöhungen in bestimmten Bereichen. Der Verteidigungsetat wird um 6,7 Milliarden Euro aufgestockt. Premierminister Le Cornu betonte, dass der Haushalt ein Ergebnis parlamentarischer Kompromisse sei. Er hat sich zum Beispiel die Unterstützung der Sozialisten durch Zugeständnisse bei Steuern gesichert. Und für Le Cornu ist das ein großer Erfolg, da seine Vorgänger Bayrou und Barnier gerade an Haushaltsfragen gescheitert waren. Wir brauchen sie, die Good News. Der Nutri-Score auf Lebensmittelverpackungen, den kennt ihr ja, das sind ja diese verschiedenen Farben, der soll jetzt überarbeitet werden und damit noch besser helfen, gesündere Produkte zu erkennen. Zucker und Salz führen künftig noch zu stärkeren Abzügen, während Ballaststoffe und Eiweiß mehr Pluspunkte bringen. Ja, und auch die Kriterien für Ballaststoffe wurden verschärft. Nur Lebensmittel mit mindestens 3 Gramm pro 100 Gramm bekommen jetzt eine positive Bewertung. Ernährungsexpertinnen begrüßen die Neuerung. Sie sehen darin einen wichtigen Schritt, um wissenschaftliche Erkenntnisse über die Gesundheit von Lebensmitteln besser abzubilden. Besonders Ballaststoffe spielen dabei eine zentrale Rolle, da viele Menschen davon zu wenig zu sich nehmen. Die neue Berechnung des Nutri-Scores macht es dann einfacher, innerhalb einer Produktgruppe die gesündere Wahl zu treffen. Zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt Cornflakes, Brot oder ein Fertiggericht aussuchen wollt. Die Anpassung soll VerbraucherInnen helfen, bewusster einzukaufen und langfristig die Ernährung zu verbessern. Ja, noch ist die Kennzeichnung freiwillig, aber die Fachleute sehen großes Potenzial, wenn mehr HerstellerInnen die Kennzeichnung nutzen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr immer noch jetzt mein Buch vorbestellen. Es gibt es noch bis Donnerstag, den 5. signiert, also schlagt schnell zu und vielleicht sehen wir uns ja auch auf meiner Lesetour. Alle Infos, die Tickets und auch den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt bis Freitag, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally Lisa Stark. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.